So, fangen wir an. Grab GP. Die Folge zum Silverstone Grand Prix Late Night Edition. Das ist, voll spät, war 23 Uhr.
Ja.
Früher, kleine Anekdote, früher, als wir noch mit Max aufgenommen haben, ich glaube, ich habe nicht eine Folge mit Max aufgenommen vor 22 Uhr. Immer nach Arbeit, nach Nebenjob. Ich glaube, das macht den Vibe von diesen Folgen noch von damals aus.
Ja. So, so halb im Schlafen, aber so in der Talk-Laune irgendwie noch.
Ja.
Und so spät abends so.
Ein Gehirn schon so ein bisschen frittiert ist vom Tag.
Genau.
Ja, wir sitzen heute wieder zusammen. Wir, das sind Olli.
Ja, hallo, guten Tag.
Und ich. Und Max entschuldigt sich. Max hat einen neuen Arbeitgeber.
Mhm.
Aber nicht nur Max hat einen neuen Arbeitgeber.
Komm, ich merke schon. Ja, ach so.
Die Überleitung.
Die Überleitung, die kam jetzt für mich noch nicht schnell genug.
Ja. Die hast du nicht vorhergesehen.
Noch nicht vorhergesehen.
Ja, genau. Wir sprechen heute über ein paar News. Es gibt wieder ein paar neue Fahrer mit ein paar neuen Verträgen und es gibt wieder ganz viele Mutmaßungen. Ich sehe die selber nicht mehr durch. Ich muss mich irgendwie jedes Mal wieder aufs Neue belesen. Wer ist denn eigentlich bestätigt, wer noch nicht?
Ja.
Wir fangen an mit News, wa?
Ja, würde ich sagen. Also, es gibt natürlich eine kleine News in der Moto2. Und zwar fahren dort nächstes Jahr Raúl Fernández und Pitlane Pedro Acosta. Die fahren beide für KTM in der Moto2. Gute Aussichten für KTM. KTM hat ja generell so für die nächsten Jahre ausgesorgt, was Talente betrifft. Und das ist nur Pflicht, dass Pedro auf jeden Fall aufsteigt. Und ja, mal sehen, wie er sich schlägt, ob er da auch so viel abreißt wie in der Moto 3. Ich glaube nicht. Ich glaube, das Skill-Level wird in der Moto 2 schon nochmal ein anderes sein als in der Moto 3.
Also Raúl Fernández ist ja im Prinzip da, letztes Jahr das gewesen, was Pitlane Pedro war. Also Raúl Fernández war ja letztes Jahr in der Moto 3 überragend. Und ist ja jetzt der Rookie in der Moto 2 und überragend.
Ja.
Und ich glaube, Pitlane Pedro muss sich ja an Raúl messen letzten Endes.
Ja, aber im Vergleich, also hat Raúl so krass dominiert, wie Pedro es jetzt in der Moto 3 tut? War er auch so ein Überflieger oder war er einfach nur gut?
War wirklich gut. Aber nicht ein Überflieger, nicht dieses Absurde.
Mhm.
Muss man nochmal nachgucken. Ich glaube, das Feld war auch nochmal ein anderes natürlich in der Moto 3. Ja, schwierig zu sagen, ne? Also
ja.
Auch ein Jorge Martin war ja damals auch überragend in der Moto 3 und in der Moto 2 dann wieder auf dem falsche Bike und Team, ne? Also Talent ist ja mal das eine, wenn ein Bike und ein Team das nicht delivered bekommt, dann sieht das immer auf dem Papier nach Jahren später doof aus, ne?
Aber stell dir vor, der steigt jetzt auf und auf einmal, weiß ich nicht, hat er einfach ein gutes Jahr gehabt in der Moto 3 oder kommt halt auch einfach gut mit den Moto 3 Bikes klar oder so,
ja.
Und steigt jetzt auf und alle denken sich so, boah, der rasiert alles und ja, mal sehen, vielleicht ja auch nicht. Also man sieht schon, dass er irgendwo Talent hat und halt auch bisschen, wie soll ich sagen, mehr auf das Renngeschehen achtet und so ein bisschen vorausschauender fährt als alle anderen. Ja. Und daher, es wirkt schon, als wenn er sehr gut fahren kann. Aber man weiß ja nicht.
Er fährt ja auch nicht seit jetzt ein Jahr Moto 3, sondern davor gehst du ja durch diese ganzen Talente-Cups und so und da war ja auch schon.
Aber das sind ja alles ähnliche Bikes, ne? Das sind auch alles diese ja, 125er oder 250er oder sowas.
Ja, Bikes. Ja.
Und eine Moto2-Karre ist ja dann doch nochmal schon eine andere Liga.
Mhm.
Also, mal sehen.
Du wärst so sehr, sehr klein, ne? Also, es wird ja auch immer physischer. So größer die Bikes und so mehr Leistung.
Ja.
Ja, eigentlich ein konsequenter Schritt, ne? Hat man nicht nur darauf gewartet, so.
Auf jeden Fall.
Interessanter Fakt, was du noch geschrieben hast: Beide fahren ja gerade mit der 37. Das heißt, ab nächsten Jahr kannst ja nicht zwei Fahrer in derselben Klasse mit der 37 geben und erst recht nicht natürlich im selben Team.
Ja.
Ich glaube, Raúl bleibt bei seiner Fahrernummer.
Denke ich auch, ja.
Pedro kann sich eine neue aussuchen.
Pedro darf sich dann eine neue aussuchen, ja.
Wie
läuft das ab, ne?
Ja, genau. Was die meisten ja nicht wissen, diese Fahrernummer, es ist sogar so, dass wenn du in der MotoGP-Klasse einen Weltmeistertitel einfährst, dann kannst du deine Fahrernummer im darauffolgenden Jahr auf die 1 ändern. Wusstest du das?
Nee, das wusste ich nicht.
Genau, das hat zuletzt Jorge Lorenzo gemacht. Und selbst die 1, die war noch in den Logo so geschnitten, dass es dazwischen eine 99 irgendwo war.
Mhm.
Das war, oder ja, so ähnlich.
Okay. Aber machen nicht viele eigentlich, ne?
Gar nicht mehr. Weißt du warum?
Weil irgendeiner hat ja eins gehabt, ne?
Länger? Casey Stoner hatte das gehabt, ja. Lorenzo hat es gehabt, das waren so die letzten eigentlich, ja.
Ja. Bei Casey Stoner habe ich das öfter mal gesehen auf irgendwelchen Bildern oder so. Deswegen dachte ich eigentlich kurzzeitig so, dass er die immer hatte. Aber dann gibt es ja wieder andere Bilder.
Hast du eine Mutmaßung, warum das so ist, warum das sich Fahrer heute nicht mehr machen?
Nee.
Pass auf. Hau raus. Manchmal fahren wir halt Auto und fahren durch die Gegend und dann sehen wir ja am Auto stehen eine 46.
Ja.
Und dann wissen wir ja, um wen es geht. Das heißt, diese Fahrernummer ist so krass verbündet mit der Persönlichkeit, mit dem Fahrer und Merchandising.
Hm.
Also.
Aber ja. dann kann man es ja so machen, dass man, wie du schon sagst, wie es bei Lorenzo war, dass man eben seine Starternummer irgendwie noch mit aufs Bike macht oder die 1 nur dazwischen schreibt oder so.
Hm.
Dann würde man ja trotzdem noch sehen, wer da jetzt gerade fährt. Aber gut, vielleicht ist dann wieder schwierig bei diesen Anzeigen immer, die eingeblendet werden. Mhm. Da kannst du es ja nicht machen. Da ist dann nur noch die 1. Hm. Ja, macht Sinn. Ja, klar, macht Sinn. Das ist ja so wichtig für die ganzen Fahrer. Das ist ja eigentlich eine ganze Merch-Firma, die hinter dieser Nummer steckt,
ja.
Wie du schon sagst. Ja. Ja. Ja, mal sehen. Also ja, ich denke auch, Raúl Fernández wird die Nummer behalten und Pedro sucht sich dann was Neues aus. Aber das ist auch wieder wenn er sich jetzt was raussucht, kannst ja auch nicht komplett frei wählen. Ne? Nee. Also es muss ja eine Nummer sein, die frei ist erstmal in der Moto2-Klasse, logisch, klar. Keine Nummer darf es zweimal geben. Aber es würde ja auch nicht so viel Sinn machen, jetzt eine Nummer zu nehmen, wie jetzt zum Beispiel eine 46 oder eine 93 oder...
Ja.
Solche ganzen bekannten Nummern. Also er müsste sich jetzt irgendeine schlaue Nummer raussuchen, die entweder was mit ihm zu tun hat oder die es einfach noch nicht gibt oder noch nicht gab.
Mhm. Es gibt auch Nummern, die sind gesperrt. Ich glaube, das sind die 34, die 26, ab nächsten Jahr, also in der MotoGP-Klasse und ab nächsten Jahr die 46.
Mhm.
Das sind diese Rider, die Fahrer, die in die Hall of Fame kamen und ich glaube, dann wird die Nummer gesperrt, damit keiner mehr sich die... 34 ist Kevin Swan zum Beispiel.
Mhm. Aber die 46 gibt es, glaube ich, irgendwo anders nochmal.
In der Moto3-Klasse, glaube ich.
Ja.
Virtui oder so
fährt irgendeiner, die, ne? Irgendeiner fährt 46, ist mir letztens mal aufgefallen.
Ja.
Auch mutig.
Virtui oder so, glaube ich, der auch bei der Riders Academy fährt bei Rossi.
Ah, okay. Vielleicht hat er ihn gefragt, ob er darf. So,
ja,
hey, Rossi, darf ich? Walle, wie sieht's aus?
Und was, was ist denn die Starternummer von Dovi? Kennst du die noch?
Von Dovi war die 4.
Die 04.
04,
ja. Das heißt, du kannst ja eine einstellige Nummer nehmen mit einer 0 vorgesetzt, wovon es noch gar keine gibt, außer Dovi, 04.
Hat Bradl nicht die 6, aber nicht die 06, ne?
Ja, nur die 6.
Ja, nur die 6, ja, stimmt.
Hm. Das wäre deine Fahrernummer.
Meine Fahrernummer? Yo, keine Ahnung. 13, haben wir am 13. Geburtstag. Keine Ahnung, mir fällt da jetzt nichts Kreatives ein.
Genau, ich hab mal für die 44 immer genommen. Also bei 44? Den Kennzeichen waren es immer, wenn es eine Zahl gab, die ich mir aussuchen konnte, die 44.
Ja, aber gut, ist auch schon vergeben.
Ja.
Tut mir leid, Martin, musst du, wenn du nächstes Jahr mitfährst, was anderes überlegen.
Miguel Oliveira hat ja damals in der Moto 2 die 44 gehabt und in der Moto 3 und dann in der MotoGP die 44 ja vergeben an
Pol.
An Pol. Ja. Und deswegen sind ja die 88 gewonnen.
Okay.
Ja.
88, dass man die Nummer verwenden darf.
Ja, gut, das ist ja, sind ja nicht, das ist ja nur
ist ja lange so her, ne?
Zeit. Er ist ja nur in Deutschland, dass man darauf achtet und so. Ja,
stimmt.
Ja. Speaking of neuen Arbeitgeber. Letztes Mal hatten wir viel über Vinales gesprochen. Ich glaube, da war das schon fix, dass er bei Yamaha aufhört und bei Aprilia anfängt.
Ja.
Was seitdem passiert ist, gab einen Test in Misano. 2 Tage ist Vinales die Aprilia Probe gefahren. Gab auch Zeiten öffentlich. Ne? Also wurden auch die Zeiten veröffentlicht. Was würdest du sagen, wie hat er sich geschlagen, so rein, wenn man auf die Zeit guckt?
Fürs erste Mal eine Aprilia fahren, schon echt gut eigentlich.
Ja.
Also, wie viele Sekunden war er hinterm Rundenrekord?
Also er hat selber den Rundenrekord aufgestellt und selbst dieser Rundenrekord war 0,35 Sekunden schneller als der zweitschnellste Rundenrekord.
Aber also,
das ist
nicht
auch
mit der Aprilia, ne? Also den Rundenrekord hat er davor aufgestellt mit der Yamaha.
Genau, aber auch in einer Form, die so weit weg war.
Hm.
Also manchmal sind ja Rundenrekorde relativ eng aneinander gesetzt, aber jetzt einen riesen Sprung gemacht. Deswegen wirkt die Lücke zu den jetzigen Zeiten, die er am Training gefahren hat, noch größer. Habe ich nicht mehr im Kopf, aber ich glaube, vergleichbar wäre so die rennschnellste Runde irgendwie aus den Rennen. Da habe ich nicht mehr nachgeschaut. Aber es ist, wie man sagen, Er kann mitkämpfen. Also ich glaube, er ist nicht langsamer als Aleix Espargaró.
Ja, wird sich zeigen. Also ich denke mal, Aleix kennt das Bike noch mehr irgendwie. Also er kann es besser einschätzen, wie es reagiert, auf welchen Reifen, auf welche Bremse, welche Strecke und so weiter, welche Bedingungen. Das wird Vinales sicherlich noch, naja, erfahren müssen. So, keine Ahnung, wie die Aprilia reagiert. Aber ja, rein so, wie man Rennen fährt, ich glaube, dann mal sehen, bin ich echt mal gespannt.
Er ist super positiv.
Ja.
Über den Test, der ist super happy. Mindset. Er ist wieder richtig hungrig. Und nach dem Test wollten sie entscheiden, ob er in Aragon schon mitfährt, weil es ist jetzt gerade so, dass Salvadori, der zweite Mann neben Aleix auf der Aprilia, ja verletzt ist vom Spielbergrennen. Und ja auch weiß, dass er ab nächsten Jahr natürlich nur noch Testfahrer bei Aprilia ist. Und dann hat man sich entschlossen, man könnte ja eigentlich ab Aragon Vinales schon fahren lassen. Der Bike ist ja frei.
Warum nicht?
Yamaha hat auch gesagt, du wirst komplett frei ab diesem Jahr. Und der Test lief halt so gut, dass man gesagt hat, dass in Aragon Vinales jetzt schon antreten wird. Und die Aprilia ist gar nicht mal so schlecht in Aragon gewesen letztes Jahr. Also,
ja. Müsste jetzt nochmal nachgucken, aber ja, mal sehen. Also, ich glaube, er wird jetzt nicht direkt alles abreißen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass er, ich weiß nicht, so eine schlechte Zeit hatte und jetzt nur, weil er ein anderes Mindset hat, so gut auf einmal fährt, auf dem Bike, was er nicht kennt.
Ja.
Weiß ich, kann ich mir nicht vorstellen, dass das so einen Unterschied macht. Wobei natürlich Vinales ja ein sehr launischer Mensch ist und sehr, sehr, ganz große Hochs hat, richtig Gutes drauf ist und richtig viel schafft und dann wieder richtig deprimiert ist, ne? Sagen ja auch viele, die den ein bisschen näher kennen, hat man gelesen jetzt so in der letzten Zeit. Also mal sehen.
Aber MotoGP, die Instagram-Seite hatte dann gefragt, was wir glauben oder was die Fans glauben, wo Vinales abschneiden wird. Ich war erstaunt, dass natürlich viele Hurensohne da wieder in die Kommentaren unterwegs sind und sagen, er wird crashen, was total absurd ist, weil wie oft hast du Vinales crashen sehen, bitte, in den letzten Jahren?
Gar nicht, es ist echt selten.
Phillip Island ist mir das letzte Mal im Kopf, 2018, als Marquez um den Sieg gekämpft hat und dann über den Berg sonst fies gecrashed ist. Aber
ja, also beim Umlegen, ja stimmt.
Sonst crasht der eigentlich nicht, also das fand ich auch schon absurd. Aber fernab dessen, was wäre deine Einschätzung, wo der so landen wird?
Ich sehe, also ein Top-10-Ergebnis sehe ich tatsächlich, also um die Top-10, sagen wir mal so, um den Platz 10.
Ja.
Also so Richtung 5. Platz glaube ich nicht, also eher so vielleicht gerade so 8., 9. und ja, realistischer wäre vielleicht irgendwas 11., 12., 13. oder so, mal sehen.
Garantiert also, auch
Punkte. Ist halt auch schwierig, weil dann ja auch noch ein Qualifying dazukommt und so und gerade da die perfekte Zeit rauszuhauen mit der neuen Karre, mal sehen.
Ich kann mir vorstellen, also wir sind, heute ist Mittwoch, also am Freitag, wir dann schon am Freitag wahrscheinlich so gegen Mittag dann auf einmal so von Everything MotoGP dann so einen Insta-Post bekommen, dass er schon im Training ganz früh schnelle Zeiten gesetzt hat.
Ja.
Weil es irgendwie anscheinend mit der Aprilia geht. Also Aleix ist ja auch so einer, wo du ganz oft hörst, so FP1, so Platz 1, 2, 3 oder so, und denkst so, huch.
Das wird sein Wochenende, jetzt reißt er alles ab.
Und bei Vinales ja genauso, in dem gleichen Maße, also.
Ja.
Ich glaube, das wird so passieren, dass wir Freitag schon denken, ach du Scheiße, der ist ja wirklich schnell. Und dann wird sich das so ein bisschen übers Wochenende aussieben bis zum Qualifying. Also diesen Hype so ein bisschen vielleicht auch rausnehmen. Das ist jetzt so meine Prognose. Ansonsten auch um die Top. Also um die 10, ja.
Ja, denke ich auch. Ja, mal gespannt.
Dann
ob Vinales nochmal kommt oder ob das sein letzter Arbeitgeber wird. Mal sehen.
Interessant ist auch, wenn Vinales ja in die Punkte fährt, dann sammelt er ja wieder Punkte.
Ja.
Werden die auf seine jetzt schon habenden Punkte raufgeschrieben?
Ja, stimmt.
Er hat ja schon Punkte gefahren auf der Yamaha.
Ja.
Werden die on top raufgerechnet oder fängt er wieder bei Null an?
Das ist eine gute Frage. Wie wird denn das gerechnet? Ja.
Also wird im Prinzip, es geht um die Fahrerpunkte. Es ist egal, auf welchem Bike du sitzt.
Eigentlich schon, ja. Ich glaube, so ist es. Ja.
Ja.
Ah, mal sehen. Also nicht, dass man Vinales da irgendwo weiter oben mitspielen sehen wird in der Weltmeisterschaft, aber trotzdem.
Nee, das wäre ein Wunder. Ansonsten bleibt ja damit ein Bike ja frei für den Rest der Saison bei Yamaha. Also Vinales ist ein altes Bike. Eins ist klar besetzt mit Fabio Quartararo und dann wird sich, glaube ich, auch lange Zeit nichts ändern.
Auf gar keinen Fall. braucht auch kein Zweiter dazukommen, der macht einfach alleine genug Punkte, da brauchen sie keinen zweiten Fahrer noch dazu. Das kostet nur die, der die Bikes wegwirft oder so.
Wie heißt diese Wertung, wo nur die Teamwertung oder
Konstrukteursmeisterschaft?
Ja, genau, die ja Honda gewonnen hat 2019, weil Marquez so viele Punkte gesammelt hat, aber eigentlich Jorge Lorenzo damals.
Ja, stimmt.
Das
stimmt.
War so absurd. Ja, wer sitzt jetzt im Aragon neben Fabio?
Genau, wir müssen es in zwei Seiten betrachten. Wir müssen erstmal die Yamaha-Besetzung in Aragon, nächstes Rennen betrachten und dann für die nächste Saison. Also in Aragon bisher ist klar, dass Crutchlow neben Fabio fahren wird im Werksteam.
Ja.
Die beiden werden fahren. Crutchlow ist ja schon letztes Mal für Petronas gefahren. Und
Spielberg
zweimal für Petronas gefahren.
Silverstone ist er im Werksteam schon gefahren.
Ist er schon Werksteam gefahren?
Ja.
Ach, sorry, das habe ich voll verpeilt. Stimmt, weil Dixon ja dann Petronas gefahren ist. Genau. Das heißt, Crutchlow, ja, das ist safe auf jeden Fall, dass der Werksteam fahren wird in Aragon. Dixon, glaube ich, auch wieder bei Petronas jetzt.
Genau. Der hatte in Silverstone, hatte der das allererste Mal die MotoGP-Probe gefahren. Man muss sich vergegenwärtigen, Jake Dixon fährt gerade in der Moto 2 bei Petronas, ist ursprünglich aber British Superbike Meister. British Superbike ist Superbike, also 1000 Kubik mit mehr Leistung, 230 PS, ohne Traktionskontrolle, ohne Anti-Wheelie, ohne alles. Das ist wirklich der wildeste Ritt, den du haben kannst. Und die Rennstrecken sind so absurd.
Wollte ich gerade sagen, die Rennstrecken, irgendwelche
Cartwheel Parks, wo die
teilweise so breit wie eine Kartstrecke sind.
Ja, und fliegen einfach mehrere Meter durch die Luft. Ne?
Ja.
Hat ja.
Stell dir mal vor, irgendwann müssen die noch so Whips lernen, wie beim Motocross.
Um Geschwindigkeit
rauszunehmen und so und schneller zu sein, damit sie mit ihrer 1000 Kubik Sportler erstmal einen Whip machen über diesen Hügel da.
Als ob du eine Bergrennstrecke halt mit einer Tausender auf Anabolika fährst. So, jetzt Jake Dixon fährt das allererstmal eine MotoGP-Karre, fährt in die Box rein und einfach nur so, fucking hell,
mate.
Ja, fucking hell, mate.
Fucking hell, mate.
Also selbst den hat es ja nochmal umgekloppt. So.
Ja, ah, der war richtig erstaunt. Ja. Also das Ding ist so schnell, meinte der. Das ist absurd, also komplett krass.
Ja.
Das fand ich auch geil, ja. Mal zu sehen, wie jemand, der ja Erfahrung hat und dann sich auf ein MotoGP-Bike setzt, wie das krass das wirklich sein muss.
Ja, ja, stimmt. Die müssen so aus der Kurve rausschieben.
Ja.
Ja. Gerade Silverstone ist wahrscheinlich auch genau die perfekte Strecke, wo du diese Kombination hast aus... So, du fährst schon aus einer Kurve so mit 150 durch eine Kurve, das Ding liegt wie ein Brett und dann ziehst du am Hahn, das Ding macht trotzdem den Bogen um die Kurve und schießt einfach absurd raus, ne? Ja. Bis 4, 5, 6.
Ja, schon Erfahrung sein, ey.
Ja, also Dixon beim SAT, Petronas Team, neben Rossi, Aragon. So, das ist ja die Konstellation jetzt gerade.
Genau.
Nächstes Jahr, Petronas. Heißt ja nicht mehr Petronas. Wir müssen uns dann umgewöhnen, dass wir nicht mehr Petronas sagen.
Ja, warte, ich will noch kurz eine Sache, die ich gerade noch sehe, noch erwähnen, bevor wir auf das nächste Jahr gehen. Dass Xavi Vierge ja eine Einladung bekommen hat,
ja.
Dass er jetzt in Aragon fahren darf auf der Petronas-Karre. Und die hat er abgelehnt. Tatsächlich gesagt, nee, ich möchte mich auf meine eigene Weltmeisterschaft und auf meine eigene Karriere erstmal konzentrieren und hat gesagt, nee, ich fahre da jetzt nicht mit. Und du weißt ja nie, ob das deine vielleicht einzige Chance in deinem Leben gewesen war, jetzt mal MotoGP zu fahren.
Ja.
Und das hat er abgelehnt. Das ist schon auch mutig eigentlich, ne? Und
auch wenn es nur so ein Wildcard-Ding ist, ich glaube, er hat es genau so formuliert, es steigert nicht seine Chancen auf einen dauerhaften MotoGP-Platz.
Ja.
Wenn er das machen würde. So, also für ihn ist die Prämisse, die Moto2-Rennen möglichst gut abzuschließen und eine gute Figur zu zeigen. Oder?
Jetzt stell dir vor, irgendwas passiert oder so und dann denkt irgendwann später sagst du dir so, ah, verdammt, hätte ich mal ja gesagt, dann hätte ich mal, einfach nur, nicht weil er irgendwie jetzt zeigen will, er kann super fahren, sondern einfach nur, weil er mal auf der Karre gesessen hat und mal so fühlen darf, wie sich das anfühlt, so mit so einem Bike zu fahren.
Für Jake Dixon war es ja was Besonderes, weil der ist ja so ein Local Hero, ist er ja wirklich unter den Engländern. Das merkt man ja auch immer so, die MotoGP-Seiten, die Briten sind, die haben immer ein besonderes Auge auf Jake und sehen in ihn noch mehr gerechtfertigt, weil die haben ja gesehen, was in der BSB passiert ist. Für Xavi Vierge ist es aber genau dasselbe in Aragon. Also das halbe Starterfeld, für den ist es ja der Heim-Grand Prix, jetzt wieder das Wochenende in Aragon, in Andalusien, ne? Andalusien ist das ja. Und ja, vor Home Crowd, eine Strecke, die ihn liegt.
Ja, wäre vielleicht nicht so schlecht ausgegangen für ihn.
Aber ich glaube, er will da gewinnen auf Moto 2.
Klar, logisch.
Und du weißt auch nicht, mit wem er sonst noch spricht. Ne? Also wenn der irgendwie gerade wirklich vielleicht noch ein paar andere Sachen auf dem Tisch hat, ja gut, ist jetzt eigentlich inzwischen eigentlich alles klar, was besetzt wird so.
Ja.
Aber ja, hätte ja sein können, dass du halt so zwei Sachen auf dem Tisch hast. So ein Bezeki zum Beispiel, der hat ja auch zwei, das wissen wir ja, der hat ja zwei Verträge zu liegen. Der kann sich gerade aussuchen.
Enemu. Ja. Vielleicht ist es bei ihm auch so bei Vierre.
Aber eigentlich ist nichts mehr offen. Naja.
Na, vielleicht für danach die Saison schon. Hat er schon irgendwas in Aussicht, aber ja, weiß man nicht. Ja.
So, nächstes Jahr wird der ganze ja nicht einfacher. Also, Fabio wird bleiben, klar. Morbidelli, jetzt endlich offiziell bestätigt. Sorry, Max, du kannst jetzt nicht mehr sagen, aber es gibt da eine Grafik. Max hat ja immer gesagt, das stimmt nicht. Das ist nicht offiziell, aber wir wussten es alle. Also Morbidelli fährt auch im nächsten Jahr im Yamaha-Werksteam.
Also es ist 90% offiziell.
Nee,
es
ist jetzt wirklich fix, ne?
Echt, also bei...
Nicht, oder?
Bei den ganzen Seiten, also bei diesen privaten Seiten, die, wo die Beiträge ja jetzt nicht von gestern sind, sondern schon ein paar Tage her so, da steht überall noch, dass er bei Petronas ist. Aber es ist, glaube ich, also mehr als eindeutig, dass er dann nächstes Jahr neben Fabio fahren soll. Weil, also mal abgesehen davon, ob es jetzt irgendwie schriftlich ist oder nicht, wer soll es denn sonst machen? Also macht da nicht mehr Sinn als bei Morbidelli. Also wenn, dann eher halt, ne?
Genau.
Der muss da auf jeden Fall nächstes Jahr neben Fabio stehen.
Er ist gesetzt.
Der hat auch Talent und der hat auch bewiesen, dass er mit der Yamaha siegfähig ist.
Ja.
Also der muss.
Genau. Der wird verletzungsbedingt ja auch noch dieses Rennen aussetzen in Aragon und in Misano dann wieder am Start sein. Und ich glaube, da werden sie doch verkünden.
Ja.
Dass der Italiener in Misano und
wenn nicht,
wenn ich nicht schon verpasst habe. So.
Ja.
So, dann bleibt die Frage ja der Petronas-Team. Rossi tritt zurück. Wir haben also zwei Plätze offen.
Oh.
So, und ich sehe inzwischen auch nicht mehr durch, was gemusmaß wird, was schon bestätigt ist oder was wir eigentlich alle wissen, aber noch nicht bestätigt ist. Aber es soll eigentlich Dovizioso im nächsten Jahr bei Petronas fahren.
Ja, also Andrea Dovizioso, auch jahrelang dabei gewesen, richtig gut gewesen.
Mehrfacher Vizemeister.
Mehrfacher Vizemeister, leider schon ziemlich alt.
34.
34 Jahre, aber für, ja gut, den er dann ersetzen würde, immer noch jung.
Ja.
und bringt er halt auch, ja, kann das Bike noch ein bisschen weiterentwickeln und so weiter. Und neben ihm müsste es dann irgendwen geben, der jung und motiviert ist. Und weiß ich nicht, wer das sein könnte. Also klar, wäre natürlich super, wenn Ikale Kuona den Platz bekommt.
Ja.
Der ja gerade aktuell bei KTM fährt und nächstes Jahr noch keinen Vertrag hat und Talent hat, es nur noch nicht wirklich zeigen konnte. Außer jetzt dieses Rennen.
Ja, war es
ganz gut. Es wird auf jeden Fall besser. Ja, und wenn nicht er, Jake Dixon hat jetzt nicht super Ergebnisse geliefert, dass man sagen könnte, dem passt das MotoGP-Bike so gut, dass er dann nächstes Jahr dauerhaft damit fährt. Sehe ich irgendwie nicht so. Ja, wer soll es stattdessen machen? Weiß ich nicht. Und selbst wenn Dovi das nicht machen sollte, wo ich jetzt nicht ausgehe, ich gehe davon aus, dass er das wird. Wenn er es nicht wird, dann haben wir zwei offene Plätze und so viele Fahrer gibt es dann auch nicht. Also irgendwann haben wir dann so eine Konstellation, dass Yamaha sich dann irgendeinen Fahrer ranziehen muss. Hauptsache, sie haben, oder ist ja ein Privatteam, die mit Yamaha fahren, aber welches Team auch immer das nächstes Jahr sein wird, die müssen sich dann irgendwelche Fahrer holen, die vielleicht gut sein könnten, aber wo man sich immer unsicher ist. Also
ja,
die haben da echt gerade ein Problem, weil ja auch das Team Petronas SRT nächstes Jahr eben nicht mehr Petronas SRT ist, sondern irgendeinen anderen Sponsor haben wird. Und das ist alles noch offen.
Entsprechend das Budget, was auch nicht so groß ist. Ja, sie waren ja erst an Toprak dran, also Toprak, Rasko, Juli.
Ich versuch's Juli? Gar nicht erst.
Toprak,
sagen was wir einfach
Superbike, der auf Yamaha fährt, gerade WM-Leader ist. Superfahrer. Superfahrer.
Ja.
Den wollten sie haben. Und der hat wieder seinen Vertrag verlängert. Der hat zwar immer noch die Option drinne und hat er erwähnt, wenn er World Superbike-Meister wird, dann würde er aufsteigen, oder nicht, man sagt aufsteigen, aber er würde wechseln in die MotoGP. Das kann passieren.
Dass er Meister wird?
Dass er Meister wird, aber dann wird echt, das wäre dann erst im November.
Ja, und so. Wer weiß, ob die so lange warten wollen.
Richtig. Wenn sie Dovi haben, dann können sie Dovi immer noch absagen oder jetzt so verhandeln, weil Dovi ist kein aktiver Rennfahrer zurzeit.
Ja,
er kommt aus einer, ich sag mal, Pause zurück, wenn man es mal so sagen will. Er hat mal gesagt, es ist eine Pause, für mich ist er zurückgetreten eigentlich.
Ja.
Dann waren sie an Jay Gage dran. Das ist ein Amerikaner, der gerade in der AMA Superbike 14 Rennen hintereinander gewonnen hat und Meister gewonnen ist. Also auch überragendes Talent. Auch der hat seinen Vertrag schon verlängert. Also auch der war in den Verhandlungen und auch der hat gesagt, nee. So. Und Petrona sagt ja selber, jetzt sind wir so langsam in so einem Punkt. Wäre Dixon, ja, weil sie schon bei uns sind, aber eigentlich nicht das bestätigen, dass wir in den MotoGP-Fahrer sehen.
Das wären halt so zwei Fahrer, die dann, wie gesagt, Hauptsache irgendwie belegen den Platz, ne?
Ja.
Aber es bringt nicht viel irgendwie. Ja. Ja, also wenn ihr noch wen kennt, der gut Motorrad fahren kann, nächstes Jahr gibt es noch Plätze frei. Nein, Quatsch.
Ja, also du musst ein kompletter Vollidiot sein, nicht Iga zu nehmen.
Ja, eigentlich schon.
Der wird ins Budget passen. Der wird nicht, ja, der will keine 3 Millionen da verdienen.
Hauptsache, er kann sein Haus abbezahlen und noch ein bisschen die gutes Auto fahren.
Sie wurden safe noch bei seinen Eltern.
Oder so, ja.
Das hatten sie da letztes Jahr gehabt. Letztes Jahr gab es ja wegen Corona diese virtuellen MotoGP-Rennen und da saß der dann noch in seinem Kinderzimmer. Also so richtig Kinderzimmer. Gut, kann sich geändert haben. Aber ja. Bleibt weiter spannend. Mal gucken, was das Wochenende bringt wieder an News. Ansonsten wart auch erstmal mit Nachrichten. Sonst ein paar Kleinigkeiten, die aber jetzt noch nicht der Erwähnung wert wären. Ne?
Ja, das wäre es erstmal zu. Also Yamaha ist halt eben das Hauptthema, was passiert. Und eben Finales zu April, ja. Das auch noch das Thema gewesen.
Genau.
Ja, das letzte Rennen, das war in Silverstone in England. Die einzige Strecke im Kalender in England. Und ja, auch die längste Strecke im Kalender, glaube ich.
Hm.
Also sie ist sehr lang. Ob es die längste ist, weiß ich nicht. Aber
ich glaube, ja, 4,5 Kilometer. Ne?
Also sie fahren um die 2 Minuten.
In der MotoGP-Klasse.
In der MotoGP-Klasse. In den Klassen darunter natürlich dann dementsprechend 5 Minuten. 8 Minuten, genau. Ein Rennen geht dann 3 Runden so.
Die Moto E könnten die da ja nicht fahren, weißt du.
Müssen die Strecke noch kürzen, reicht die Batterie nicht für eine Runde.
Kapern die Mann.
Ja. Nee, also es ist eine sehr lange Strecke, dementsprechend sind die Rundenzahlen, die in einem Rennen gefahren werden, immer sehr klein. Und ich fand es auch witzig irgendwie, weil man dann vorm Fernseher saß und dann, das hatte Max, glaube ich, erzählt, weil er irgendwie noch musste wieder Hausarbeit machen, weil musste noch erledigt werden, weil hat jemand befohlen.
Anweisung von
Anweisung von der Hausherrin. Und dann hat er nebenbei halt so das Rennen geguckt. Ich glaube, es war dann Moto 2 oder so dementsprechend davor. Ja. Und meinte so, ja, dann waren irgendwie noch 5 Runden oder sowas. Und dann dachte er sich so, oh fuck, ist ja gleich vorbei, das Rennen. Ich muss jetzt mal fertig werden und dann zusammenpacken und dann rüber zu den Jungs MotoGP gucken. So, und dann hat er hinne gemacht und dann irgendwie gefühlte 10 Minuten später waren es immer noch 2-3 Runden. Weil einfach die Zeit so lange dann dauert pro Runde.
Ja, so eine flache Strecke, ne? Also flach. Ist keine Anhebung, kein Nicht. Es ist auf flachem Feld die Strecke.
Aber trotzdem eine schöne Strecke, die irgendwie so alle Seiten dabei hat, ne? Mal was Langes, mal was Schnelle Kurven.
Enge Kurven.
Enge Kurven. Ja, ganz enge. Also bin im MotoGP-Spiel auch wieder ein bisschen gefahren und boy, also bis man diese ganze Strecke im Kopf hatte, dass man wirklich so eine Runde fährt und jede Kurve getroffen hat einigermaßen.
Ja.
Da brauchte es schon so Ewigkeiten, also.
Ja. Mit dem Fahrer nicht anders gehen. Ne? Also auch wenn du eine Kurve verkackst, sind die nächsten 3 im Arsch immer so. Diese, ne?
Ja, ganz klar. Also gerade die ersten paar Kurven. Mhm. Du hast ja nach Start und Ziel so eine scharfe rechts und dann hast du, dann geht's links, rechts, links, dann ganz doll rechts und dann wieder links.
Und ganz doll links eigentlich auch, genau.
Und dann ganz doll links, genau. Und diese Kurven sind so, wie soll man das sagen? Das ist wie so eine Welle einfach, wie so eine Sinuskurve auf dem Diagramm.
Die aber nach hinten aber enger
die
so, wird.
Die nach hinten enger wird und am Anfang ist ein bisschen gestreckter. So. So sieht das ungefähr aus. Du
immer während dem umliegen bremsen oder in der Kurve so reinbremsen. Ja, ja. Das ist, ja.
Und wenn du da die erste Kurve nicht ordentlich anbremst oder nicht schnell genug umlegst oder so, dann hast du alles danach, kannst du eigentlich geradeaus fahren.
Hat der scharfen links, dann fährst du die gerade runter und dann kommt ja so eine S-Kurve quasi. Hm. Ey, und dann hast du bei der ersten Kurve den Scheitelpunkt irgendwie getroffen und du triffst ihn bei der zweiten nicht mehr. Weil dann kommt die andere Seite vom S. Und ach, wie oft ich da einfach scheiß Linie gefahren bin, weil du die Scheitelpunkte nicht genau in der Mitte vom S liegen und ist schon eine interessante Strecke.
Ist aber das gemacht. Bremsen immer nie hingekriegt, ey. Ich bin dann immer, weil du halt, wie du schon sagst, in Schräglage fängst du ja an zu bremsen, stellst dann auf, aber musst auch, während du bremst, dann auch noch gleich umlegen eigentlich in diese rechts. Max hat mich da jedes Mal, jede Runde stehen lassen, weil ich es überhaupt nicht hingekriegt habe.
Ja, genau. Wetter war auch so ein bisschen, ja, britisch, um es mal zu sagen.
Jetzt kein Dauerregen. Ne?
Nee, aber es hat mal geregnet und dann sind sie irgendwie nur auf zur teilnasser Strecke gefahren oder nicht im Rennen, aber an den Trainings und so. Das gehört auch irgendwie immer ein bisschen dazu. Asphalt ist neu, nachdem sie irgendwie 2019 oder 18 war das ja, haben sie die Strecke neu gemacht für viel Geld. Hm. War richtig peinlich, so Pressekonferenz. Willkommen in Silverstone, wir haben die ganze Strecke neu gemacht, das hat hier irgendwie so viele Pfund gekostet oder so. Und dann hat es geregnet und das Wasser nicht mehr abgeflossen. Gar nicht. Der Asphalt hat das Wasser nicht aufgenommen. Und das ist komplett diese Rennen damals abgesagt worden. Hm. Gab kein Rennen.
Toll.
Also nicht so wie ein Spa in der Formel 1. Weil am selben Wochenende war das ja. Das war auch schon wieder. Das Rennen ist um 14 Uhr gestartet, nicht um 13 Uhr wie normalerweise, damit man nicht in die Quere kommt mit der Formel 1. Die Formel 1 konnte aber nicht starten, weil es ja geregnet hat. Und die sind doch um 18.10 Uhr oder so erst losgefahren.
Ja.
So dumm gewesen.
War richtig Katastrophe bei Formel 1, ey.
Formel 1 ist voll.
Und dann noch anders. Zwei Runden, Hauptsache mit hinterm Safety Car hinterherfahren, damit dann das keiner Überholmanöver gibt und sie sagen können, das Rennen hat stattgefunden und dass die Zuschauer das Geld nicht zurückverlangen dürfen. Auch so eine Aktion, ey. Puh. Aber gut.
Ist halt anders bei denen.
Vielleicht auch am Veranstalter. Also nicht an der Formel 1, sondern an dem Veranstalter vor Ort und so. Also ich will jetzt nicht die Formel 1 blamen oder so.
Ja.
Aber zurück zur MotoGP. Wir waren, wie gesagt, in Silverstone und Qualifying hat jemand Pole geholt, der auch Pole heißt.
Zum ersten Mal. Auf der Honda.
Auf der Honda. Das war ein Ereignis. Also damit hat keiner gerechnet wirklich. Also er war schon gut das Wochenende. Es war jetzt nicht so, dass man das überhaupt nicht hat kommen sehen. Aber dass es wirklich für die Pole-Position reicht, nicht schlecht. Ja. Also Pol Espargaro hat dann tatsächlich für Honda mal die Pole geholt. Und für ihn war es auch so, dass diese Pole sich wie ein Sieg angefühlt hat oder fast wichtiger war als das Rennergebnis. Ne?
Mhm. Er hat ein sehr schönes Interview gegeben. Meinte, das ist der größte Erfolg bisher in dieser Saison. Und man vergisst so schnell, dass auch eine Pole ein sportlicher Erfolg ist. Und diese Pole, an die würde er sich lange erinnern. Und die fühlt sich auch an, er hat schon gewonnen dieses Wochenende. Das ist schon alles super. Und für den ist es ja, jetzt kannst du sagen, cool, jetzt startest du von Platz 1 und weiß ich, wo du das Rennen beendest. Aber für ihn war das natürlich auch ein bisschen Bestätigung, dass er den Speed ja auch hat letzten Endes. Ne? Also er sich ja immer noch auf die Honda eingewöhnt und viele Leute gucken skeptisch auf ihn, weißt du, dann hieß es ja auch schon, ja, er fährt ja auch nur da, weil es ein Repsol-Team ist und Repsol ist der spanische Sponsor und die wollen natürlich einen spanischen Fahrer da haben. Deswegen ist das dann natürlich eher ein Pol als eine Membrane oder weiß ich was.
Ja, gut. Aber ich gucke gerade, also Honda war ja auch generell nicht so schlecht das Wochenende. Also Honda scheint die Strecke auch ein bisschen besser zu liegen, könnte man vielleicht sagen.
Marc Marquez auch, ne? Marc Marquez ist drittschnellste Runde gefahren, oder?
Marc Marquez war im Qualifying auch ziemlich gut. Also
3, 4.
Fünfter ist er geworden.
Ah, Fünfter.
Ist immer noch in Ordnung. Also war auch schon schlechter die Saison.
Hatte der nicht auch der hatte den ganz schnellen Crash gehabt am Freitag, ne?
Stimmt, das muss man noch erwähnen, ja, richtig.
Er hat sich richtig schnell aus dem Maul gepackt.
270 oder so?
Der hat über 270 beim Anbremsen einfach Vorderrad weggeklappt.
Ja.
Und der Sturz ist eigentlich, also er rutscht 8 Sekunden oder so. 8 Sekunden über Asphalt, über die Wiese und wieder auf dem Asphalt.
Ja.
Und er hatte dann durch dieses.
Erstmal Long Lap, weil er hat abgekürzt.
Stimmt, der war ja auch noch. Und er hatte dann aber so durch weil er so schnell durch das Kies gefeuert ist, Dreck ins Auge bekommen und es musste erstmal entfernt werden, also rausgewaschen werden und so.
Ja, er hat auch unscharf gesehen, dann hat er gesagt.
Ja.
Auf dem einen Auge, ja.
Deswegen glaube ich auch nicht erste Reihe beim Qualifying. Aber wer hier richtig eine Runde rausgehauen hat, beim Qualifying war Jorge Martin. Man guckt halt so Qualifying so, ja, und dann gibt es ja mal diese Sektoren.
Stimmt.
Orange ist halt eine persönliche Verbesserung und Rot ist eine beste Lap, also best of all quasi. Und dann war der im ersten Sektor einfach 1,2 Sekunden schneller als jeder andere zuvor. Und du so, hä? Wie geht denn das?
Hat der denn jetzt gemacht?
Und dann dachte man sich, das ist ein Fehler. Und dann ging es so weiter. Und dann, ja, nächster Sektor, immer noch eine Sekunde und zwei Sekunden Vorsprung. Und nächsten, und ja, wunderbar, schnellste Runde, Rundrekord um eine Sekunde gebrochen.
Und aber so richtig, also auch die Animationen dazu und so, ne?
Ja.
Also die ganzen Einblendungen und ja, und erster und Lab-Record und alles. Als
ob es komplett legit wäre.
Ja, und alle dachten sich, das kann doch nicht wahr sein.
Wann lösen die das auf? Der musste auch abgekürzt haben und der hat dann wirklich einmal so abgekürzt, wo man es auch gar nicht so erwarten würde. Und das hat der Transponder halt nicht so gemerkt und deswegen war halt einfach zu schnell. Und dann fährt er in die Box rein und die wollen ja auch schon so durchwinken, war zu den... Du fährst ja dann, wenn die Box reinfährst, hast du ja auch die ersten drei Plätze ja nun mal mit Interview und wollten ihn so durchwinken und er ist dann schon bei seinem Team so rangefahren und wenn du so, nee, ich hab abgekürzt.
Ja. Was wertet ihr die Zeit denn hier, hä?
Trotzdem eine schnelle Zeit gewesen wieder, ne?
Ja, ja. Also er war ja, ich verstehe auch nicht, warum er da überhaupt abgekürzt hat. Also es muss ja irgendwas gewesen sein, dass er abgebrochen hat, weil er war ja auch davor schon auf Pole-Weg.
Mhm.
Also es war eine richtig gute Runde. Aber ja, naja. Dachte sich dann, ich kürze mal ab.
Aber guck mal, zwischen Pecco und Pole, wie viel Platz da ist.
Zwischen Pecco und
Pole, ja. Hat die Pole eingefahren mit, das ist ja interessant. Okay, mit einer 1,58,889 und Pecco ist gefahren, eine 1,58,911. 0,022 Sekunden.
Ja.
Das ist schon. Oh, guck mal.
Und der nächste dann.
Fabio ist noch.
Fabio dann mit 0,014 Sekunden langsamer.
Ja.
0, und danach wird es dann 0,1 Sekunde. Ja.
Gut. Wollen wir mal über das Rennen sprechen und die einzelnen Fahrer?
Ja, würde ich sagen. Wieder die übliche Sache mit der Lotterie.
Der bekannten System.
Und dann erwähnen wir noch die Highlights, die manche jetzt schon erwarten werden.
Ach, siehst du, was ich noch gesehen habe, was lustig ist zu erwähnen. Joan Zarco, hast du gesehen, wie er zu Schrecke angereist ist?
Nee.
Okay, er ist von Nizza bis Aragon auf einer alten Ducati GT1000 gefahren.
Jupp. Ist ja geil.
So wie wir in den, so fahren wir nicht mal in den Harz, so mit Gepäck hinten drauf und so eine Gepäck, so ein Ortlieb-Gepäck-Bag und einfach aber so aufgeschnallt und so, ja, ja.
Was? Ich hätte gedacht, dass er so sich sagt, okay, ich will mal Motorradfahren genießen und mal einfach eine Ausfahrt machen und schickt seinen Gehilfen sozusagen mit dem Auto hinterher, der die Sachen bringt, aber hat wirklich alles raufgeladen. Was, ist ja cool. Aber er ist auch so ein richtiger, der sieht auch so aus wie so ein richtiger Biker, ne? Ja. Ich finde mit seinen langen Haaren irgendwie und manchmal hat er auch Bilder, wo er sich nicht so rasiert und dann der so richtig so einen Bart hat und so.
Der sieht aus das wie...
Das könnte ein richtiger Biker sein. Dann also, so ein Pilotenhelm dazu oder so.
Ja, genau.
So ein Klapphelm. So ein Klapphelm dazu und dann noch, da fehlt noch die Sonnenbrille und ab geht's.
Dann siehst du hinten auf das Gepäck auf dem Bike. Wir müssen bei Pramac gucken. Pramac Ducati, da gibt's die Bilder.
Oh. Fliegt mein Mikro hier durch die Gegend. Ja.
Mit so einer alten Ducati halt auch noch. Der Dude, cool. Alter. Gut. Also, die Auslosung. Achso, Moto 2, Moto 3 hatten wir mal gesehen. Ist jetzt aber auch schon anderthalb Wochen her. Keine Ahnung.
War nicht so spannend, dass man jetzt irgendwas erwähnen muss. Ja. Oder wenn irgendwas war, schreibt uns oder so.
Also, Pitlane Pedro und Sergio Garcia waren jetzt nicht auf dem Podium gewesen. Romano Finati hat da drin der Moto 3 angeführt, konsequent. Und hat bestätigt, dass er eigentlich immer noch gut ist.
Ja. Und Moto 2 hat gewonnen Remy Gardner, ja. Vor Marco Bezzecchi und Jorge Navarro und Sam Lowes auf 4 dahinter. Ja, viele gestürzt in der Moto 2, 6 Leute.
Tatsache, ja.
Unter anderem Raul Fernandez, der ist gestürzt nach 4 Runden schon, was ja auch schade.
Ja, gut, ne? Also in der WM Prämie gesetzt. So, Namen auslosen. Soll ich anfangen?
Kannst du gerne machen.
Ich habe Juan Zarco.
Deswegen fragst du.
So, Juan Zarco, Platz 11. Ist nicht so dolle. Also, Tatsache, irgendwie ein bisschen mehr erwartet. So, er ist halt, er war ja mal Platz 2 in der WM-Standings und Fabio zieht weiter durch und Juan nicht mehr so.
Ja.
Ein bisschen schade. Ansonsten auch nicht groß über aufgefallen am Wochenende. Das ist nicht, was der zu sagen ist. Platz 11.
Ja, einfach scheint anscheinend irgendwie nicht das Tempo gefunden zu haben.
Guck mal, so. MotoGP World Standings da rechts.
Genau, da wollte ich gerade hin.
Genau. So, damit ist Zarco immer noch auf Platz 3 und er so immer noch im Kampf des Vizemeisters. Aber ja. Schade.
Also es sind jetzt 69 Punkte zwischen Fabio als WM-Führender und Juan Zarco auf Platz 3.
Also ich glaube, wenn Fabio mit 75 Punkten aus Aragon rausgeht, dann ist er, glaube ich... lassen wir das.
Letztens hat irgendeiner einen Beitrag gemacht, dass er relativ früh Weltmeister werden kann, wenn er gewinnt. Ja.
Gut. Das war Herr Zarco. Auslösung entfernen. Der Fahrer für dich ist Olli Alex Marquez.
Alex Marquez. Ja, ab Platz 8, wie gesagt, für Honda in Ordnung. 8 Punkte reingeholt. Ja.
Ey, richtig gut. Top 10, 8. Platz. Besser als Tucker, ne?
Besser als Tucker.
Ja, genau.
Also, ja, für Alex Marquez ist es ein super Ergebnis. Ja, muss man schon sagen. Also,
steh dich.
Es ist halt, wie wir jedes Mal in jedem Podcast sagen, Stück für Stück, ne?
Ja.
Stück für Stück wird es besser und Top 10, wenn er jetzt immer Top 10 fährt, wäre er die beste Honda eigentlich schon.
Ja. Und in Aragon letztes Jahr, um den Sieg bekämpft, Platz 2, da ist was möglich.
Da braucht sich eine Suppe an.
Ey, und wenn es P6 ist?
Gut Soup.
Gut Soup. TikTok Memes. Wenn es P6 ist, ist auch wieder mega, weil es dann wieder eine kleine Verbesserung ist. Gut.
Ja, mal sehen. Vielleicht nächstes Jahr ist ja der erste Sieg drin. Mal sehen.
Er mag ihn ja. So. Nee, der ist nicht mehr dabei. Also, ich habe hier noch Namen drin. Der nächste Marquez, Marc Marquez.
Oha.
Hart gestürzt im Training, in Qualifying P5 eingefahren, ne? Immer noch gut. Denkst du ja, wunderbar. Und er hat ein gutes Gefühl gehabt. Und er sagt, ja, heute ist was in der Luft. Heute, ich schmeck's, ich hol's mir. Ich schmeck den Sieg, ich kann mitkämpfen. Und dementsprechend war er richtig enthusiastisch in die erste Runde, in den dritten Turn rein. Natürlich ist am Anfang so ein Rennen ein bisschen chaotisch. Mal ein paar Leute gehen weit, ein paar Türen gehen auf. Marc Marquez, dem brauchst du keine Einladung senden. Puff, rein in die Lücke. So kennt man ihn, ne? Und so hat er das jetzt auch am Wochenende gemacht in Silverstone. Und er hat sich verschätzt, ist gestürzt. Gut, das ist jetzt nicht das erste Mal die Saison gewesen. Hitzkopf Marquez stürzt früh im Rennen, aber hat leider Jorge Martin damit rausgehauen.
Richtige Assi-Aktion. Also da hat auch jeder hätte sofort eigentlich sehen müssen, gerade den Marc Marquez, der ja ein bisschen Erfahrung hat, dass man da jetzt nicht langfahren kann, ohne jetzt irgendwen abzuräumen. Also das ist, weiß nicht, was der sich da in dem Moment vorgestellt hat, ob er sagt so, oder ob er hofft, dass irgendwie er gesehen wird,
Jorge,
weil er
Marc Marquez ist. Oder Gas raus und lässt ihn vorbeiziehen.
Ja, warum sollte er das tun? Also Jorge Martin ist jetzt auch gut am Start und der ist ja auch einer, der für einen Rookie extrem gut fighten kann und auch Bock drauf hat. Also warum sollte der jetzt da einfach Platz lassen? Also zumal er ja in der Kurve davor schon mal eine Berührung hatte mit Jorge Martin.
Ja.
Da ist Jorge Martin innen gewesen, Marc Marquez außen und die waren Seite, also die waren gleich auf und Marc ist dann von außen nach innen auch gezogen und dachte sich halt auch anscheinend schon, da ist jetzt keiner oder so und hat, da gab es schon die erste ordentliche Berührung. Ja, und dann zwei Kurven später oder eine, ja, nee, zwei später.
Ja, bei Servus TV hieß es dann, oh, da muss jetzt immer die Race Direction mal raufschauen und so, das geht halt nicht mehr. Ist nicht passiert, aber Marc, also wie gesagt, letzten Endes wisst ihr ja inzwischen, wo ich herkomme oder so, bin ja gewisserweise Mark-Fan und ich will ihn ja nicht verteidigen oder rechtfertigen, was er gemacht hat. Aber er sagt ja nie was Schlechtes über einen Fahrer und wenn er einen Fehler gemacht hat, dann sagt er das auch immer. Er sagt nicht, der Martin hat da die Tür aufgemacht und dann stehe ich hier rein, es war Rennen, ist Rennen. Nein, hat er nicht gesagt. Er hat gleich in ein Rennen gesagt, bin rübergegangen, habe mich bei Jorge Martin entschuldigt, war komplett dumm. Sorry about that. Sorry, Jorge. Ich weiß, du wolltest ein großes Rennen erfahren. Ja, Jorge Martin hatte dann auch nochmal einen Beitrag geschrieben, der liest sich sehr lustig, weil er so etwa so angeht, ja, schwieriges gutes Wochenende gehabt, Rennen war scheiße, wurde abgeräumt, Marc ist leider mir reingefahren, ja, hitzköpfiger Fehler, so, ich hoffe, er lernt draus. Also irgendwie so, als ob Jorge 6 Weltmeistertitel eingefahren hat in der MotoGP und Marc der Rookie ist, der ihn gerade abgeräumt hat und sagt so, ey, boy, das geht nicht, da musst du draus lernen, weißt du, bist ja frisch dabei.
Irgendwann lernst du es auch noch, boy, du machst nächstes Mal besser.
Ja. Naja, aber auch
war ziemlich schade, ja.
Aragon, Marc Marquez Land, ist seit langem mal wieder eine Strecke, die gegen den Uhrzeigersinn läuft.
Also die Schulter von ihm wird entlastet.
Alles geht auf die linke Schulter, nicht auf die rechte Schulter. Das letzte Rennen, was gegen den Uhrzeigersinn war Sachsenring. Hat Marquez gewonnen. Also ich bin mir... Ich will fast Geld wetten. Das Marc Marquez gewinnt, ne? Also, aber ich hätte es auch schon in Silverstone gesagt. Aber eigentlich ist alles da, alles ist in der Luft und ja. Wir werden sehen.
Also ich würde jetzt da mein Geld auf jeden Fall nicht 1.000 Euro draufsetzen, aber ein bisschen Geld würde ich da mitgehen, auf jeden Fall.
Ja. Dass ein Marquez auf jeden Fall auf dem Podium
stehen wird.
Definitiv. Alex oder Marc.
Aber dazu kommen wir später noch.
Genau, achso, das sind ja Prediction fürs nächste Rennen. So, nächster Name. Salvatore fährt nicht mit. Salvatore habe ich gerade gezogen. Der fährt nicht mit. Der ist immer noch verletzt. So, Lecuona.
Mika Lecuona. Ja, wie vorhin schon erwähnt, super schade, dass der nächstes Jahr noch keinen Vertrag hat. Die Saison lief bisher auch nicht so super für ihn, aber hat auch viel Pech gehabt. Und ja, man, also es scheint irgendwie nicht so, als wenn er kein Talent hat. Und das hat er auch dieses Wochenende nochmal bewiesen, denn gestartet ist er von Platz 18.
Ja.
Genau, Q2 ist er nicht gewesen und Q1 hat er Platz 8 gemacht. Dementsprechend ist er von Platz 18 gestartet. Und haltet euch fest, im Rennen ist er ins Ziel gefahren auf Platz 7. Und das ist das ist eine super Leistung. Also
zweitstärkste KTM.
Zweitstärkste KTM. Als Tektron KTM, genau. Die Werks KTM, die zweite mit Miguel, ist schlechter. Und ja, also das zeigt wirklich, IK hat's drauf und ich hoffe, das hat vielleicht jemand gesehen. Also.
Blind sein oder so. Naja. Ja, oh, das zieht sich auch so gerade durch seit den letzten 3 Folgen, dass wir der Meinung sind, dass der IK auf jeden Fall nächstes Jahr weiterfahren sollte in dieser Klasse. Starke Rennen. Einer seiner besten Rennen, glaube ich, bisher. Ja. Jo, Pecco Bagnaia. Pecco ist, da muss man relativ weit unten gucken, Platz 14 geworden und ist gestartet von Platz 2, wie wir ja gerade erwähnt hatten, mit 0,022 Sekunden hinter Pol. So, was ist denn passiert? Hat er einen Crash gehabt? Nein. Hat er eine Behinderung gehabt? Nein. Hat er einen Fehler gemacht? Nein. Da ist jetzt so ein Thema gerade in der Luft, wo es heißt, die Michelin-Reifen sind sehr konsistent. Heißt, Miguel hatte ja schon ein Problem in Spielberg gehabt, dass sie ganze Fetzen gelöst haben und immer wieder haben auch dieses Jahr Fahrer gesagt, ey, die Reifen sind komplett eingebrochen. Das hatte Rossi gehabt und dieses Wochenende hat er auch einen Pecco gehabt, der von Platz 2 einfach irgendwann nur nach hinten ging, weil die Reifen auseinanderfielen quasi. Nicht visuell sahen die in Ordnung aus, aber er gab einen Tire Drop.
Hast du das Video bei YouTube gesehen? Es gibt ja immer bei YouTube so Tech-Videos von der MotoGP, wo sie eben einzelne Parts am Bike erklären, warum die so sind und was so besonders daran ist. Und letztens gab es ein Video zu den Reifen und von dem Michelin-Typen da.
Herr Michelin.
Herr Michelin, genau. Und
Monsieur Michelin.
Monsieur Michelin hat die Reifen angeguckt. Und da haben sie am Ende erklärt, also erstmal, es gibt natürlich Soft, Medium, Hard, klar. Und dieser Reifen ist auch bei jeder Strecke anders, je nachdem, ob es links rum, viele Linkskurven, viele Rechtskurven, dann ist es
asymmetrisch, ja.
Ist asymmetrisch, die eine Seite ist härter als die andere, je nachdem, ob es mehr Links- oder Rechtskurven gibt oder mehr schnelle Links- oder Rechtskurven. Was er aber auch erwähnt hat, und das muss ich ehrlich sagen, habe ich nicht wirklich verstanden, weil auch das wieder so war, dass die nicht so gut Englisch können und dann versuchen die irgendwas zu erklären. Es gibt eine Lotterie, wo gewisse Reifen an gewisse Fahrer vergeben werden. Und das, also ich will jetzt nicht weiter darauf eingehen, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe es einfach nicht gecheckt. Du hast das Video nicht gesehen?
Nee.
Vielleicht können wir das zum nächsten Mal nachholen oder jemand kennt sich da vielleicht besser aus und kann uns das schreiben. Aber es gibt eine Art Lotterie, wo dann ja gewisse Reifen ausgelost werden für jeden Fahrer. Und das, weiß nicht, das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, dass ich das richtig verstanden habe, dass dann mal jeder Fahrer mal so einen Reifen hat. Also
ja, doch schon. Also sie sind ja, Motorsportmagazin hat dazu einen Beitrag gemacht. Also im Prinzip, die Reifen, wenn sie produziert werden, auch wenn es auf einem hohen Niveau ist, gibt es immer eine gewisse Toleranz. Die werden auch teilweise geröntgt. Und wenn da so ein bisschen Lufteinschluss ist und so, geht diese Luft auf, ne, weil der Reifen wird warm und dann fallen die auseinander. So, damit aber auch jeder Fahrer die gleichen Chancen hat, werden die wirklich verlost, diese Reifen. Damit halt nicht der frisch gebackene mit wenig Toleranz und man weiß, ah, das ist ja guter Reifen. Den kriegt Valentino Rossi natürlich und weißt du, oder den kriegt Fabio Quartararo, weil Monsieur Quartararo, Monsieur Michelin. Sonntags mal
abends. Die haben mal einen Ratatouille zusammen gegessen.
Ein bisschen was essen gehen, ja. So, also das ist ja auch teilweise die Unterstellung gewesen, weil Reifenprobleme hatte Fabio dieses Jahr noch nicht gehabt, ne? Conspiracy. Es ist sogar so, der Reifen gehört die ganze Zeit immer Michelin.
Mhm. Der wird ja auch eingezogen nach dem Rennen, ne?
Genau. Also ja, das ist das Ding. Ja, das ist die Geschichte mit den Reifen. Das ist der Grund, warum Pecco halt einfach nur 14. geworden ist. In den WM-Standings ist Pecco aber immer noch Weltmeister weiter. Also in der Weltmeisterschaft ist er immer noch Zweiter.
Ja.
Ja, nach wie vor. So, Olli.
Next one.
Jake Dixon.
Ja, also, ich weiß nicht, ob man da jetzt viel erwarten kann, wenn man das erste Mal auf einer MotoGP-Karre sitzt und dann da mal eben so ein Grand Prix mitfährt. Er ist natürlich Letzter geworden, oder was heißt natürlich? Also, so ganz natürlich finde ich das nicht.
Überraschend wird es euch aber auch nicht.
Überraschend ist es aber auch nicht, genau. Was ich ein bisschen überraschend finde, ist, wie krass er Letzter geworden ist. Also, Valentino Rossi ist Vorletzter geworden mit 29 Sekunden Abstand zum Ersten. Jake Dixon ist Letzter geworden mit 50 Sekunden zum ersten Platz. Also nochmal 20 Sekunden langsamer als der Vorletzte. Und das dann schon richtig wenig.
Tut mir mal einen Gefallen, geh nochmal bitte 50 Sekunden. Ich bin der Meinung, dass Kyle Crutchlow in den Spielbergrennen, wo wir waren, Kyle Crutchlow denselben Rückstand hatte auf das Fahrerfeld.
Mhm.
Nee. 40 Sekunden.
40 Sekunden, ja. Und danach war Danilo Petrucci mit 48 Sekunden.
Ja. Also, man müsste ihn eigentlich fairerweise mit Kyle Quatschow vergleichen. Gleiches Bike, ne? Erster Einsatz und so. Also, es ist schon okay.
Aber
es rechtfertigt. Es ist jetzt nicht das, was du vielleicht erwarten würdest. Oder es gibt ja einfach Fahrer wie ein Jorge Martin, die in Katar eine Pole holen und so ein Scheiß, weißt du, so.
Deswegen, also.
Es gibt ja immer noch diese Fahrer, die einfach aufsteigen und sofort da sind. Vinales, Quartararo, Marc Marquez und sowas. Das ist es aber nicht bei Jake Dixon. Nicht, wo du denkst, so, heißes Eisen. Gib den Vertrag. Aber er hat keine Scheiße zusammengefahren, er hat niemanden abgeräumt und so und er hat bestimmt eine geile Zeit gehabt.
Hat man gesehen, ja.
Fucking hell, mate.
Fucking hell, mate.
So, der nächste. Miller. Jake Miller, Fleur Miller. Platz 4. Hat Tatsache ums Podium gekämpft in der letzten Runde. Hat sich so ein bisschen nach vorne gefahren und so. Und hatte
geiles Battle, ne?
Ein geiles Battle mit Aleix Espargaro. Wie er sagt im Interview, es gibt ja auch mal dieses Anziehen nach jedem MotoGP-Rennen, wo sie 10 nach den Rennen zeigen, die wir nicht im Fernsehen sehen. Und da war das dieses Wochenende wie Fabio Quartararo, der das Rennen gewonnen hat. Und Jack Miller zusammen sitzen und über sprechen, wo sie gestruggelt haben. Fabio sagt, ich habe da gestruggelt, oder Jack meint so, ey, ich habe gesehen, du bist vorne und innerhalb von zwei Runden warst du einfach weg. So, ich musste meinen Reifen wieder kaifern, du warst weg. Und er sagt dann auch, in der letzten Runde hat er mich erlegt gebettelt und er meint, mein Reifen war auf der rechten Seite geil, auf der linken war frittiert und bei Alesh war es genau andersrum. Das heißt, deswegen war das so ein Hin- und Her-Battle und so und du konntest den Reifen das ja auch so ein bisschen ansehen.
Ja.
Platz 4 ist aber eigentlich da, wo ich auch Jack Miller sehe. Also es wird denen komplett gerecht.
Ja.
Also Ducati.
Also Ducati, Werksfahrer, Platz 4. Ja, gab halt einfach noch drei andere Werksfahrer, die besser waren. Aber er ist, denke ich, eigentlich müsste er der beste Ducati-Fahrer sein im Feld.
Müsste er.
Während Erfahrung und so weiter. Aber Pecco ist besser eigentlich. Naja.
Pecco ist eigentlich besser. Ich habe das Gefühl, Pecco kann immer noch ein bisschen besser werden. Ein bisschen. Bei Jack weiß ich immer gar nicht, ob der so stagniert.
Mhm.
Und bei Jorge Martin, der ist eigentlich auch schon fast so schnell wie Jack Miller. Teilweise schneller. Also der ist irgendwo zwischen Jack und Pecco. Und der hat der hat 8 Rennen gefahren.
Mhm.
Auf den Dingern, weißt du?
Ja. Zeigt, wie krass Jorge Martin eigentlich ist, ne?
Ja. Ich habe den nächsten Fahrer für dich, Fabio Quartararo.
Ja, Monster Energy Yamaha MotoGP-Team, weil ich das gerade hier so lese. Ja, Fabio einfach komplett rasiert. Also, weiß ich nicht, was der macht, was bei dem los ist. Bei dem, ja, läuft es einfach von vorne bis hinten.
Platz 1,
achso, ja, genau, er hat das Rennen gewonnen. Mit einem ordentlichen, also 2,6 Sekunden, ist jetzt kein Riesenabstand.
Waren aber auch 5 oder so irgendwann mal drin.
Aber genau, also Alex Rins hat, gut, habe ich jetzt vorausgenommen, Alex Rins ist Zweiter geworden und Alex Rins hat nochmal richtig aufgeholt, so Mitte, Ende. Aber trotzdem, Fabio war, ich weiß nicht, nach wie vielen Runden war er auf Platz 1? Lass es 3 Runden, 4 Runden, 5 Runden, ja, irgendwie sowas gewesen sein. Und dann ist er durchgefahren, vorne komplett souverän, ohne Probleme, macht kaum Fehler oder eigentlich gar keine Fehler im Rennen zumindest.
Ja, du meint, er ist halt einfach komfortabel gefahren. Er hat nicht gepusht. Ja. Nee. Er war halt einfach ohne Pushen viel schneller.
Ja, er meinte halt immer, in Sektor 1 hat er immer gepusht, ne, weil das lag ihm irgendwie, ne, dieses Umlegen und so, ein schneller Sektor, das, um da ein bisschen Zeit gut zu machen. Und sonst ist er ganz normal gefahren, reifenschonend.
Mhm.
Also.
So, Silverstone ist so eine Strecke, die auch Yamaha so ein bisschen liegt, ne?
Mhm.
Weil alle anderen Bikes, so, die hast du immer gesehen, die sind nervös gewesen, haben geshaked. Stimmt. Und so. Und bei Fabio ist das Ding einfach planted gesetzt, zack, aus der Kurve raus. Der sieht immer aus wie so auf einer Outlap. Der sieht halt aus, aber gerade so eine schnelle Runde geschossen hat und jetzt nochmal die nächste Runde so ein bisschen zügig hinterherfährt, damit er nicht im Weg steht. So, aber kloppt halt dabei Zeiten raus. Sieht so unspektakulär aus.
Stimmt, ja, das stimmt.
Ja.
Er sieht auch nicht so aggressiv aus beim Fahren, ne?
Nee.
Ja.
Smooth.
Sehr smooth. Smooth. Und er meinte ja auch, für ihn fühlt sich Rennenfahren aktuell wie Testfahren an. Er versucht einfach schnell zu sein, so, ohne viel Stress, so, es gelingt ihm, ja, dann knallt er mal eine Runde raus und dann, ja, fährt er halt seine Runden ab, so wie Testfahren, halt vorne auf Platz 1. Hat es ja keinen vor dir. Also, der ist so on fire. Wenn der nicht Weltmeister wird, dann fresse ich einen Besen.
Ja. So, nächster Fahrer ist Valentino Rossi auf Platz. Wollen wir bitte runter.
Vorletzter. 18.
Gleiches Problem wie Pecco. Reifen haben abgebaut. Also da war ja auch schon wieder eine Menge in der Luft. Also ne, Rossi und Silverstone auch eine gute Geschichte letzten Endes. Auch eine Yamaha unter dem Arsch. Auch das aktuelle Bike. Und ein Wochenende, war gar nicht so schlecht lief eigentlich für ihn. Ne? Also ja, waren es die Reifen, wie bei Pecco.
Machst du halt, da kannst du halt einfach nichts machen, ja.
Das ist auch ruhig alles, was man dazu sagen kann.
Muss sich auch so frustrierend anfühlen, wenn du auf dem Bike bist und du hast einfach keine Chance, so. Du kannst nichts dafür, so, ne? Dann rutscht einfach nur noch über die Strecke.
Ja. Ich habe den nächsten Fahrer für dich gezogen, weil ich überspringe. Maverick Vinales ist nicht in Silverstone mitgefahren, der war halt noch nicht an der Strecke für April, an dem Wochenende. So. Miguel Oliveira,
ja. KTM-Fahrer und ja, Platz 16 war auf jeden Fall kein so gutes Ergebnis für ihn. Vor allem, weil er KTM-Factory-Fahrer auch ist. Und
irgendwas ist da.
Weiß auch nicht. Also es ist die schlechteste KTM gewesen. Die zweitschlechteste ist Platz 10 gewesen. Und er ist 16. Weiß nicht, was da los ist. Man kriegt doch irgendwie nichts mit, ne? Oder ich habe zumindest nichts mitbekommen.
Nee, er ist ruhig geworden. So wie, also ich. Er hatte ja auch Rennen gewonnen und dann zwei Rennen auf dem Podium und so. Dann dachte ich so, oh, jetzt geht's hier los mit KTM.
Ja. Ja, anscheinend nicht.
DDR, mal gucken, was in Aragon machbar ist. So. Wir haben den nächsten Fahrer Petrucci, du hast schon angesprochen. Der nächstbessere KTM-Fahrer war Petrucci auf der 10. Ist schon ein Ergebnis, wo man den Petrucci eigentlich sehen möchte. Also, voll in Ordnung. Aber auch nicht weiter der Rede wert an der Stelle. Sein letztes Jahr in der MotoGP. Oh. Oh, jetzt kriege ich hier Werbung inzwischen. Angezeigt von dieser Randomizer-App. Also wenn ihr ein Premium-Feed jetzt, keine Werbung. Lebenslang. 30 Euro, na klar. Nee. Ja, so, ich habe einen interessanten Fahrer für dich dieses Wochenende.
Aha.
Aleix Espargaró.
Aleix Espargaró. Ja, also da ging es richtig ab auf jeden Fall. Aleix Espargaró ist Dritter geworden mit Aprilia Racing Team Gresini und damit seit dem Aprilia wieder in der sogenannten neuen Ära der MotoGP unterwegs ist, ist das erste Podium für Aprilia. Seit circa 6 Jahren sind die jetzt wieder dabei und ja, haben sie jetzt das erste Mal geschafft, ein Podium einzufahren mit vielen Niederschlägen hat er gehabt, ne? Ist ja auch schon eine Weile dabei. Ist er seit Anfang dabei? Weißt du das?
Ich glaube, so seit 2016, glaube ich, ist er dabei. Also
ziemlich lange bei Aprilia, hat das Bike mitentwickelt eigentlich, musste viel, ja, hatte gefühlt Talent, aber hat das Bike einfach nicht gehabt, nichts runter gehabt, so, konnte nicht mitfahren. Und jetzt Stück für Stück ist es besser geworden und gerade seit dieser Saison merkt man, jetzt haben sie endlich mal ein Bike entwickelt, was wirklich, also sie haben große, große Steps gemacht, viel geändert. Und jetzt haben sie anscheinend ein Bike so in dem Setup gefunden, wo sie sagen, das ist auf jeden Fall wettkampffähig. Und ja, jetzt hat er dann Platz 3 reingefahren. Und auch nicht einfach so mit geschenkt oder so, sondern auch gefightet, ne?
Mhm.
Also wie schon erwähnt mit Jack Miller, der auf Platz 4 gelandet ist, da in den letzten Runden noch gefightet und bis vor ein paar Kurven vor Ende war er noch Vierter und dann wieder Dritter, wieder Vierter und dann, ja, hat er das Ding eingeholt und hat sich gefreut, als wäre es der größte Sieg seines Lebens.
Hm.
War so cool, wie er dann da auch einfährt, ne? Und zu seiner Familie rennt und
aus der Parkfamilie raus aus dem zu Parkfamilie den Kindern
raus sprintet durch die Boxengasse in der Lederkombi und erstmal zu seinen Kindern und Frau rennt. Ja, war richtig schön. Ja.
Everyone liked that.
Ja, ne?
Ja, wir haben es auch fast prophezeit, die letzten Folgen. Wir haben darüber so viel gesprochen. Da war mal so nah dran, den Aleix auf dem Podium zu sehen und jetzt hat's geklappt und natürlich haben wir uns ultra gefreut und haben wir auch so ein bisschen gebangt, ne, letzten Endes und ich glaube, das setzt auch nochmal einiges frei für dieses Wochenende in Aragon. Ja, für Aprilia läuft's inzwischen und teilweise konkurrenzfähiger als KTM, ne.
Ja, und Aleix hat ja auch gesagt, also man könnte jetzt so denken, dass er sagt, so, jetzt sind wir angekommen, Podium, geil und das war's jetzt erstmal. Nee, der hat gesagt, ja, ist alles geil, ich freue mich, ist super geil, geilster Tag meines Lebens, keine Ahnung, ob er das gesagt hat, aber auf jeden Fall einer davon, aber ich will mehr, jetzt geht's los, ich will gewinnen, ich will hier alles, ab jetzt am liebsten immer auf dem Podium, der ist richtig on fire jetzt.
Ja, also wenn, es heißt auch schon wieder, dass Aprilia Entwicklungsarbeit macht, also es gibt schon wieder ein Bike fürs nächste Jahr, da ist schon mal dran entwickelt, da macht man wieder die nächsten Steps und so. Ich glaube, das sind die so euphorisch mit Aleix, mit Vinales, dem Bike für das nächste Jahr oder so. Und es kann ja auch sein, dass das so ein bisschen wie KTM im letzten Jahr so losgeht, weißt du, wo du denkst, oh, die sind da. Wenn man wieder so ein ausgeglichenes Fahrerfeld, das ist die spannendste MotoGP wird seit ever, ne? Also.
Ja, also wenn man mal guckt, unter den Top 6
alle Hersteller.
Sind alle Hersteller.
Ja.
Also das ist krass. Yamaha, Suzuki, Aprilia, Ducati, Honda, KTM. Und alles Werksteams? Alles Werksfahrer? Ja, alles Werksfahrer.
Und auch schön, dass er so mit Pol im Rennen gebettelt hat. Also, ne, die beiden Brüder waren ja auf teilweise 2 und 3.
Ne, 1 und 2 sogar.
1 und 2, genau.
Am Anfang hat Pol ja noch geführt. Ja. Und da war Aleix Zweiter. Da waren die beiden Brüder auf 1 und 2. Auch cool. Ja.
Gut, der nächste Fahrer, Brad Binder auf P6. wieder, der ist der Sonntagsfahrer vom Herrn, ne? Der startet irgendwo im Fahrt zwischen 14 und 18 und wir landen irgendwo zwischen 4 und 8, so. Also, manchmal ist es ein bisschen schade. Also, es würde schon echt helfen, wenn er so in der Top 10 in Qualifying landet und sich nicht ganz so durchs Fahrerfeld kämpfen muss. Ich würde ganz gerne mal so die Zeiten sehen, wenn man so guckt, wo Brett zeitentechnisch performt, ob man das mal so ausrechnen könnte, wenn er von P8 gestartet wäre, wo er gelandet wäre. Weil das ist so ein bisschen gerade schade. Inzwischen ist es gerade so, dass Brett Binder auf jeden Fall die stärkste KTM ist und wir gucken, was in Aragon passiert.
Ja.
Auch beflügelt von den Spielberg-Wochenende, was so absurd war.
Ja, stimmt. Da hat er noch richtig abgeräumt am Ende.
So, der Fahrer. Jetzt ist ein Testfahrer hier. Achso, Karl Quatschow, Olli.
Ja, Karl Quatschow, der ist Platz 17 geworden. Reiht sich da mit den anderen Yamahas ein. 17, 18, 19 mit Rossi und Dixon. Ja, für Yamaha echt kein gutes Wochenende. Also gewonnen, aber der Rest einfach nicht gut abgeschnitten.
Ja,
ja, Karl Quatschow jetzt das erste Wochenende auf der Werks-Yamaha gefahren. Ja, aber
zu scheint Hause.
Ihm jetzt nicht, auch zu Hause genau, aber scheint ihm jetzt nicht irgendwie gut getan zu haben oder besser als vorher. Aber Karl Quatschow ja auch eigentlich ein Testfahrer und eigentlich keiner, der jetzt hier um den Sieg mitfahren will.
Ja, in Spielberg auch ist er dann halt, ne, die 2019er von Morbidelli gefahren und jetzt fährt er die 2021er Werks-Yamaha, er hat es schon mal getestet, die 21. Also für den ist es ja auch mal irgendwie ein anderes Bike letzten Endes so.
Und ein anderes Team, andere Leute, andere Mechaniker.
Ja.
Also.
Ja. Nächster Fahrer ist
Guka Marin, nicht böse nehmen.
Platz 15 in die Punkte gefahren. Ah, genau.
Ein Punkt.
Immerhin hat er super gemacht.
Was will man dazu sagen?
Viel zu sagen, ne? Das ist doch so. Nun mal Luca Marini seine Position gerade. Rookie und Hauptsache in die Punkte fahren.
Ja.
Alex Rips, a.k.a. Alex Rins, a.k.a. die Giraffe, Olli.
Die Giraffe. Ja, Alex Rins liegt anscheinend die Strecke. Also ich weiß auch nicht. Der ist Zweiter geworden, wie ich vorhin schon gesagt habe. Und ja, weiß auch nicht. Irgendwie reißt er da alles ab. Also, wenn Fabio nicht wäre, hätte er das Ding auch wieder gewonnen, glaube ich.
Mhm.
Also, da gab es ja die Szene mit Marc Marquez, wo er dann auf der Zielgeraden so
2019
noch Marc Marquez so links anguckt, während er rüberfährt und so mit einem halben Vorderrad gefühlt gewinnt. Und ja, weiß auch nicht. Anscheinend liegt die Strecke Alex Rins. Hat für den Sieg, wie gesagt, nicht gereicht, weil Fabio da noch am Start ist und der gerade alles abräumt. Aber trotzdem super Rennen von Alex Rins. Und hat sich auch ein bisschen vorgekämpft, ne? Also ist von Platz 10 gestartet.
Ja.
Auf Platz 2 ins Ziel gefahren. Kann man nicht meckern. Astreine Leistung. Wenn der mal immer so gut wäre.
Ja, Tatsache. Der nächste Fahrer ist Paul Espargaro. Platz 5 war teilweise auf der 1, weil er auf 1 gestartet ist. Er hat auch immer viel kämpfen müssen, ne? Also. Ja. Haben sich irgendwie alle so ein bisschen vorbeigebettelt mit ihnen. Ist, glaube ich, das beste Ergebnis so far, ne? Und ist, glaube ich, für ihn ganz viel Bestätigung, angekommen zu sein.
Mhm.
Und ich erwarte auch eine Menge in Aragon, ganz ehrlich.
Ja. Also, wenn sie jetzt mal endlich das Bike so gebaut haben, dass auch er damit fahren kann, dann wäre das super. Würde ich mich freuen. Was mir gerade übrigens auffällt, beziehungsweise, das habe ich heute bei einem Kommentar gesehen unter einem YouTube-Video. Wenn Aleix Espargaró Zweiter gewesen wäre, dann wären die Startnummern der Fahrer von Platz 2 bis 5 41, 42, 43, 44. Fun Fact, so nebenbei. So ist es leider 42 und dann 41, 43, 44.
Aber stell mal vor, die wären sollte so sich eine Nummer zwischen 40 und 50 aussuchen, glaube ich. Das ist
ja, die 40. Glatt. Das wäre noch frei, glaube ich.
Ja, war.
Wäre man auch eine coole Nummer eigentlich.
Ja, kann man schön, also visual-mäßig was Schönes draus machen.
Ja. Okay, nächster Fahrer.
Nächster Fahrer, Joe Mir. Der Weltmeister, der nicht die 1 genommen hat als Nummer.
Ja, du bist dran, oder? Bin ich dran?
Nee, ich hatte gerade Pol gerade.
Achso, genau. Genau, Joe Mir ist Platz 7 eingefahren, die zweite Suzuki. Und, ja.
Was? Nee, Platz 9.
Platz 9, 7 Punkte, sorry. Ja, Platz 9. Ist ja fast daneben. Nee, Platz 9 ist er reingefahren. Ja, für den Ex-Weltmeister oder also amtierenden Weltmeister könnte man was mehr Besseres erwarten.
Er ist auch besser gestartet, glaube ich, oder?
Er ist auch besser gestartet, von Platz 11 nämlich.
Okay, Ede war alles zurück.
Nee, also hat zwei Plätze gut gemacht sogar, aber ja, wie gesagt, also dadurch, dass Alex Rins so gut ist auf der Strecke mit der Suzuki und Juan Mir amtierender Weltmeister ist, könnte man sagen, er müsste besser abschließen. Aber ist ja eh alles, geht hier eh alles hin und her. Also, ja, ich hätte mehr erwartet von ihm, aber
guck mal, wo der jetzt auch nicht komplett überraschend.
World Standings ist. World Standings von Juan Mir, dem amtierenden Weltmeister, der ist immer noch
Platz 2.
Platz 2, ja. Also, ja, immer noch da, wo er ungefähr sein sollte.
Ja.
Aber da muss er noch ein bisschen zulegen, wenn er Vize-Weltmeister werden will.
So, Inea Bastianini. Wo ist er? Platz 12. Der bessere Rookie, wenn es zwischen Marini und Bastianini hin und her gehen würde. Ist okay.
Kann man machen. Akzeptabel.
So, Olli, Takaki Nakagami.
Ich denke mal, der heißt nur Taka, aber der heißt ja Takaki Nakagami. LCR Honda, ja, 13. geworden. Was will man da auch noch groß zu sagen eigentlich, war? Also, der, hätte ich glaube, besser wird er nicht mehr in der MotoGP, ne?
Also, hätte ein bisschen schneller sein müssen eigentlich.
Ja.
Eigentlich ist er so ein Top-10-Fahrer schon. Also, er ist ja relativ konstant.
Ja, aber besser auch nicht, ne?
Nee.
Und dann ist mal ein Ausrutscher auf Platz 13 auch nicht weiter schlimm eigentlich.
Ja, gut. Ne? Schwierig. Muss ja auch nicht immer jeder Fahrer ums Podium kämpfen. So ist es nun mal halt. Damit so ein Fahrerfeld voll wird. Aber auch wenn du sagst, na gut, selbst wenn Taka ja auch jetzt ein paar Jahre drauf sitzt. Gut, der nächste wäre Ayogura. Ich call's mal. Wenn Taka nicht mehr in der MotoGP bei LCR fährt, dann wird Ayogura diesen Platz einnehmen.
Hm.
Der mit demselben Hauptsponsor, weil aus Japan.
Wenn nicht er, wer sonst?
Ja, so wird's passieren. Und dann haben wir nur noch einen Fahrer und das ist nun mal Jorge Martin und da hatten wir schon erwähnt, der wurde abgeräumt von Marc Marquez leider. So, World Standings, kannst du mal World Standings aufmachen, dann nochmal kurz zusammengefasst. Mit 206 Punkten ist Fabio Quartararo auf Platz 1. Auf Platz 2 ist Joao Mir mit 141 Punkte. Das bedeutet, einmal zusammengerechnet sind es 65 Punkte Unterschied. That's a fucking lot.
Yo.
Ja,
also, auf jeden Fall.
Der ist auch für Fabio war das Wochenende auch wichtig, weil der hat damit so viel Führung ausgebaut, dass es sehr realistisch geworden ist, dass er Weltmeister wird. Ne? Dann kommt Joan Zarco, der sich da, weil er am Anfang der Saison stark war, da hält so ein bisschen, muss man gestehen, mit 137 Punkten. Dicht gefolgt von Francesco Bagnaia mit 136 Punkten. So, also das ist sozusagen die kleine Weltmeisterschaft des Vize-Weltmeisters, die unter den dreien ausgetragen wird. Ja, was ist erwähnenswert? Brad Binder, Platz 6, mit 108 Punkten. 10 Punkte hinter Jack Miller. Auch interessant, ne? Der hat natürlich dicke 25 Punkte eingesammelt in Spielberg und findet so langsam in seine Form des ultimativen Sonntagsfahrers. Der Super Saiyajin Sonntagsfahrer.
Ja.
Also, es ist so witzig, wie manche Fahrer nie wirklich auffallen, aber doch so kräftig Punkte sammeln, wie ein Joao Mir oder ein Brad Binder.
Ja.
Das ist so Brad Binder, der immer so umstritten ist, ob er ja eigentlich gerechtfertigt seinen Vertrag verlängert bis 2024, aber immer im P6 ist, also kannst ja nichts gegen sagen. So, was schaust du gerade nach?
Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, weil wir gerade bei WM sind und weil du so festgelegt hast, dass Fabio Weltmeister wird und es eigentlich nur noch die Weltmeisterschaft um den Vize-Weltmeister ist. Und Fabio könnte in Kota
ja
Weltmeister werden.
Also wir haben jetzt Aragon, dann haben wir
genau, wir Misano. Haben jetzt Aragon, dann haben wir Misano.
Und dann Red Bull, ach, wieder Red Bull gesponsert, schön.
Ja, immer Cash Red Bull da. Läuft bei denen. Ja. Läuft die Americas und so weiter.
Das eins, also seit gefühlt 3 Jahren so das erste Überseerennen mal wieder, ne?
Hm.
Nicht Europa.
Ich finde es auch lustig, dass die sind jetzt im nächsten Rennen, wie gesagt, Aragon, danach in Misano. Dann fliegen sie mit den gesamten Kram und Kladderadatsch von Misano rüber nach Amerika, um dann das nächste Rennen wieder in Misano zu sein. Ja. Also kann man das nicht anders planen?
Weil normalerweise ist es so, wenn sie da drüben sind, dann ist ne, Texas und Rio, ne? Die haben zwei Rennen damit. Und dann haben sie doch nicht so weit nach Japan rüber.
Ja.
Und Sepang,
genau.
Und Phillip Island.
Phillip Island, die ganzen da drüben. Und dann geht es wieder zurück zur EU.
Ja. Ja, also letztes Jahr war es ja sowieso die MotoGP, die Weltmeisterschaft, der in Europa quasi ausgetragen wird. Naja. Also kann dann mal noch alles gecancelt werden oder so? Ich glaube dann, wenn es denn so sein sollte, dann sagen die Logistiker auch so, oh ja, ist jetzt auch nicht verkehrt.
Ja.
Fahren wir nochmal Spielberg, nochmal Red Bull, so, ey, ist ja kein Problem.
Ja.
Nochmal ein Ausweichtermin.
Ja, wir mal sehen.
Gibt es noch irgendeine Strecke, die interessant wäre, falls es denn nicht in Europa...
Falls es nicht in Europa...
Nee, wenn es nicht Amerika wird, dass man sagt, man nimmt mal Europakurs nochmal dazu.
Hockenheim. Nürburgring? Nordschleife.
Gott.
Wie viele Leute willst du umbringen?
Navarro. In Navarro, wo die WSBK gefahren ist, ne? Zum Beispiel.
Stimmt, das ist auch eine schöne Strecke, ja. Ja. Ja, auch noch möglich.
Da wohnt Jorge Martin, irgendwie einen Kilometer entfernt.
Wo dann die letzte Schikane davor startet und hier so.
Nee, das war jetzt am Wochenende Magnikos.
Nee, das wäre auch eine Strecke, aber die ist zu klein war. Kleine. Naja.
Naja.
Also Fabio könnte in drei Rennen Weltmeister werden mit, was dann 1, 2, 3, 4, 5 Rennen vor Ende der Saison ist.
Jo.
Also, das wäre mal eine Leistung. Mal sehen.
Also wir haben jetzt wie viel? 8 Rennen noch übrig?
Wir haben noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Rennen haben wir noch.
Ja, also da können noch die 2 bis Platz 6 noch kräftig Punkte sammeln. Also Badbinder könnte eigentlich immer noch Vize-Weltmeister werden zum Beispiel.
Ja.
Jo, ansonsten erwähnungswert, ja, wir sind schon ein bisschen auf Aragon eingegangen, wen wir da vorne sehen werden. Ich sag, Marquez steht auf dem Podium, will mich nicht festlegen, ob es ein Alex oder ein Marc ist.
Na doch, schon Marc.
Eigentlich schon Marc.
Ja. Ein Alex sehe ich irgendwo um Platz 5 rum.
Ja.
Denn der ist aber schon gut am Start.
Und Tucker hatte da auch schon, ist schon mal oft von der 1 gestartet.
Ja.
Mhm.
Also ich sehe auf dem Podium Marc Marquez, Fabio und irgendeine Ducati.
Jorge Martin,
ja. Hm. Warum, wenn nicht er, weil sonst, ja. Und danach irgendwo Alex Marquez und
Rins,
irgendeine Suzuki.
Hm. Ja, Rins hat ja letztes Jahr auch Podium gemacht in Aragon.
Hm.
Joa. Ansonsten Kritik, Anregung immer gerne über Instagram, DM und die Folge und schneiden. Aber das hätte ich ja vorher sagen können.
Also, was sind mal?
Der Timetable ist eng. Judy, hab mich gefreut, Olli. Wir machen den Sack hier zu. Wird Zeit, dass ich schlafen gehe.
Ab ins Bett. 0:11 jetzt.
Alles klar, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
Bis dann. Macht's gut. Ciao.